Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Wir stehen vor unglaublichen Veränderungen im Finanzsystem, was uns live erleben dürfen, live in Farbe, und diese Verwerfungen, die wir da sehen durch das Finanzsystem, das wird geheilt durch Liquidität. Und Liquidität heißt Entwertung der Währung. Das ist das, was wir schon immer wieder auch sagen, wenn wir über Gold sprechen oder auch über Silber dann sprechen oder andere Sachen. Wir sagen immer wieder, Gold steigt nicht, die Währung fällt. Und wenn der Dollar zum Abschuss in Anführungszeichen freigegeben wird, weil was Neues implementiert wird, wie Stablecoins, dann hat das enorme Auswirkungen auf die Liquidität. Dann hat es enorme Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Und auf das schauen wir uns jetzt mal. Und natürlich ist es so, dass alles immer kommt unter Schwankungen. Wie immer. Und deswegen möchten wir euch einfach mal die Idee mitgeben, die wir dazu haben. Und jetzt fange ich wieder mit dem Thema heute an. Was sagen uns Anleihenrenditen und das Thema Inflation? Da wird ja immer noch so viel gesprochen wegen den Zöllen und Inflation und ihr kennt das alles, ne? Dann spreche ich mit euch kurz über den US-Dollar, Risikoanleihen, wo wir auch das Risiko im Markt bemessen. Dann das Historische. Und dann sprechen wir über die Indizes und nochmal Edelmetalle zum Schluss und ein Sentiment und das Fazit dazu. Und dann bin ich auch durch, aber macht euch auf was gefasst. Es sind ein paar Folien, weil wir hatten jetzt 1,5 Monate fast Pause, in Anführungszeichen. Ne? Da hat sich ein bisschen was getan und da fange ich jetzt an. Also ganz kurz wieder für uns alle zur Beobachtung. Ich bringe die Zweijährigen immer wieder mit, weil es sind die US-Staatsanleihen der USA, das sind die Zweijährigen, die sind im Prinzip der Anhaltspunkt, der Puffer für die FED, für die Notenbank. Und es ist auch so, dass jetzt mittlerweile gestern ja das Protokoll veröffentlicht wurde, der FED, und da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit doch so, dass sie dann ab September, jetzt ins Jahresende hinein, die Zinsen wahrscheinlich, wenn die Inflation weiterhin auf dem Niveau bleibt, wie sie ist, Zinsen senken werden. Da bringe ich auch gleich noch was mit zum Thema Inflation, warum wir davon ausgehen, dass sie die Zinsen senken werden. Wichtig ist auch immer, es wird alles immer erzählt, dass mit Trump die Renditen so stark steigen und alles so furchtbar ist. Schaut einfach auf das Bild, ich bleibe immer mit dieser grünen Linie drin. Hier ist die Amtseinführung von Donald Trump. Und seit heute, also während wir hier miteinander sprechen, sind die Renditen niedriger als zur Amtseinführung von Donald Trump. Donald Trump, deswegen nennt er Paul auch Mr. Too Late, will es natürlich schneller haben. Das Problem ist, Rendite und Fettzins sind nicht immer das Gleiche, aber tendenziell ist das Ziel klar von Trump, der Regierung, dass die Renditen fallen werden. Und das werden sie wahrscheinlich auch, weil es im Interesse ist und vor allem im Interesse der USA. Also Renditen beobachten, aber sie sind einfach sinkend seit der Amtseinführung von Trump. Hier sehen wir in lila die Notenbankzinsen, also den Leitzins in lila, und in weiß die zweijährige US-Staatsanleihe. Und da sehen wir, dass diese zwei extrem stark voneinander abhängig sind. Das heißt, die Zweijährige gibt den Takt vor, danach kommt der Fed-Zins. Und die Zweijährige war bei 3,8-3,9%. Der Fed-Leitzins ist bei 4,25-4,5. Allein das sagt schon, dass mindestens zwei Zinssenkungen kommen werden. Da hat der Flo auch, wann war das, im März, glaube ich, oder so, hast du erzählt, dass die zwei Zinssenkungen auch kommen werden. Und da bleiben wir auch dabei, dass es aktuell wahrscheinlich zwei sind. Wenn die dritte kommt, okay, aber so tendenziell eher zwei. Auch hier sagen wir, jawohl, der Zweijährige gibt den Takt vor, der Fed-Leitzins wird folgen, also fallend. Das nächste ist die Zehnjährige, die aktuell noch nicht in den Plan passt, aber auch das wird sich fügen dementsprechend, und von daher sollte das auch passen. So, die Notenbank, ich habe es vorhin schon angesprochen, sie wird bald zur Tat schreiten. Das bedeutet in diesem Moment ganz einfach, dass jetzt im September die Wahrscheinlichkeit angehoben ist, dass die Zinsen gesenkt werden mit 70-80%iger Wahrscheinlichkeit. Das wird auch durchgezogen werden wahrscheinlich, weil gestern kam auch das Protokoll dazu, dass das passt. Von daher gehen auch wir von fallenden Zinsen aus. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, weil immer die Renditen wird immer geschrien, dass Renditen hoch sind. Ja, sie sind hoch und sie möchten es gern niedriger haben. Wir wissen auch, dass die Verschuldung der USA bei 120% des Bruttoinlandsprodukts liegt. Das wissen wir alles. Das heißt, sie sind höher verschuldet als vor ein paar Jahren. Aber was viele nicht immer auf dem Plan haben, ist im Prinzip, wie viel Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sind die tatsächlichen Zinszahlungen, und die sind aktuell auf dem gleichen Niveau wie 1990.
Ja.
Also auch hier, ja, Zinsen sind hoch, ja, Verschuldung ist hoch an der Sache gemessen, aber wir haben vorhin gesehen, Verschuldung liegt an Liquidität und Liquidität kommt ins System rein durch die Verschuldung. Und das bedeutet auch, dass hier dann dementsprechend, Renditen müssen fallen, sie werden wahrscheinlich auch fallen. Und wenn dann das Bruttoinlandsprodukt leicht steigt, ist dann auch hier wiederum die Entwicklung zum Bruttoinlandsprodukt geringer, was im Vorteil oder was der Plan ist von Trump. Zinsstruktur und Arbeitslosenquote, ganz kurz nur. Solange die Zinsstruktur auf diesem Niveau verharrt und die Arbeitslosenquote nicht steigt, sie ist vor kurzem übrigens gefallen auf 4,1%, von daher sehen wir aktuell noch keine Risiken, aber aufpassen, wir werden die Arbeitslosenquote natürlich stark betrachten, ja, weil wir einfach sagen, okay, das ist zwar ein nachlaufender Indikator für die Wirtschaft, aber wir müssen es mit im Blick haben, dass es soweit passt, dass sie nicht stark steigt. Das tut sie aktuell nicht, weil wir in diesem Liquiditätszyklus aktuell noch weiter drin sind, wo ich dann später noch was zeigen werde. Also passt soweit. Und die Arbeitslosenquote, naja, die ist jetzt bei 4,1%. Und wenn ich jetzt unsere Indikatoren mal anschaue, dann bitte ich euch jetzt mal auf die gelben und roten Linien oben zu schauen. Und immer dann, wenn wir dort oben waren und gekreuzt haben nach unten, hatten wir in der Vergangenheit häufig dann sogenannte Verkaufssignale bei uns intern. Das heißt, fallende Arbeitslosenquote. Stellt euch mal vor, die Arbeitslosenquote würde plötzlich fallen.
Tja. Darüber überdenkt keiner diese ganzen YouTube-Stars.
Hat keiner auf dem Schirm. Auch wir sagen, wir beobachten es aktuell einfach, wie es aussieht. Aber es könnte tatsächlich Indizien dafür geben, dass sie fällt, weil die wirtschaftliche Aktivität wieder ansteigt. Ja, dazu dann später nochmal mehr. Aber grundsätzlich ist es so, die Arbeitslosenquote ist an unsere Indikatoren am oberen Rand. Wir werden es beobachten, ob sie fällt. Von daher, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, was macht die Inflation? Im Wesentlichen nichts. Das ist auch gut so, weil die Geldmenge ist zwar gestiegen jetzt, das seht ihr an der schwarzen Linie. Die schwarze Linie ist immer die Ausweitung der Geldmenge zum Vorjahr. Und wichtig ist zu wissen, die Geldmenge wird immer ausgeweitet. Nur die Geschwindigkeit der Ausweitung der Geldmenge, das ist das Thema. Und wenn die Geschwindigkeit wie im Jahr 21 extrem stark ausgeweitet wird, das ist die Spitze, die wir da ganz rechts haben, dann kommt in Rot später die Inflation. Und das bedeutet auch, solange die Geldmenge jetzt aktuell bei 5-6% Ausweitung ist, zum Vorjahr jetzt wieder, ist alles in Ordnung, alles okay, da kommt keine Inflation. Erst dann, wenn sie zum Beispiel um 15-20% ausgeweitet wird, die Geldmenge zum Vorjahr, dann können wir uns darauf einstellen, dass Inflation ein Jahr später mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt.
Genau, also wir sagen nicht, dass Inflation nicht kommt. Wir sagen nur, sie kommt jetzt nicht. Ja, also sie wird irgendwann höchstwahrscheinlich wieder kommen, aber jetzt, Stand jetzt, auf keinen Fall.
Und der Punkt ist, die reale Inflation, also die Inflation, die nach außen verkauft wird, sind 2-3%.
Silber galt lange Zeit als der langweilige kleine Bruder des Golds. Das stimmt aber so nicht. Silber hat eine wachsende Nachfrage in der ganzen Welt, vor allem aus der Hightech-Industrie, und wird zunehmend für Investments interessant. Im Vergleich zu Gold ist Silber aktuell sehr günstig bewertet. Im April 2025 haben wir ein Gold-Silber-Verhältnis von 100 gesehen. Das ist ein historisch niedriger Bewertungsstand für Silber. Das heißt, Sie können jetzt sehr günstig einsteigen in das Edelmetall und sich auf zukünftige Gewinnsprünge freuen. Wenn Sie einfach und sicher in Silber investieren wollen, das an einem der besten Finanzstandorte der Welt, nämlich Liechtenstein, verwahrt wird, dann könnte der PI Physical Silver Fund für Sie sehr interessant sein. Auf www.privatinvestor-silberfonds.de finden Sie alle Informationen zu dem neuartigen Fondsprodukt, zu der Anlagelösung, mit der Sie Silber für eine geringe Gebühr von 1,2% pro Jahr ohne Ausgabe- oder Rücknahmeaufschlag investieren können. Informieren Sie sich jetzt www.privatinvestor-silberfonds.de. Auf gute Investments.
Der Punkt ist nur, die Inflation, die eigentlich wirklich für uns relevant ist, ist die Ausweitung der Geldmenge. Das heißt, jedes Jahr, wenn 6-7% neue Euros erzeugt werden, sind unsere Euros ja eigentlich um diese Summe weniger wert, weil das neue dazukommt. Und wenn es jedes Jahr gemacht wird, haben wir keine 2-3% Konsumpreisinflation, sondern wir haben 7-8% Geldmengeninflation. Und das ist der Punkt, der die globale Liquidität weiter ansteigen lässt. Das ist auch der Punkt, warum es so wichtig ist, zu investieren. Und das ist der Punkt, warum Menschen, die es nicht machen, immer ärmer werden. Weil sie einfach das Geld auf dem Sparkonto liegen haben, auf Versicherungen, Sparbriefe, sonst irgendwas. Die zahlen keine 7-8% Zinsen. Das machen Aktienmärkte, Gold in gewissen Phasen, Silber, Krypto. Das wird real betrachtet zu Geldmengenwachstum für uns selbst sorgen. Und das ist der Punkt. Aber aktuell ist okay, was die offiziell gemessene Inflation betrifft. Hier auch nochmal in lila, das ist so ein inflationsgeschützte Anlage. nein, in Weiß, Entschuldigung, ich gehe zurück, in Weiß sind inflationsgeschützte Anleihen, die bewegen sich seit 2 Jahren nirgendwo hin, die sind nur seitwärts. Und in Lila ist die Inflation. Und das sehen wir auch hier schön, also die Inflation in den USA. Und das sehen wir auch hier schön, solange die weiße Linie nicht stark steigt, die etwas vorlaufend ist, solange wird die Inflation wahrscheinlich nicht stark steigen. Und aktuell passiert hier im Wesentlichen gar nichts. Und das widerspiegelt lediglich die Entwicklung der Inflation in den USA. Ja, und vor kurzem waren auch Schlagzeilen da auf Trueflation. Das ist eine Seite, die Realtime-Inflation misst. Da war die Inflation wieder bei 2,2%. Jetzt zum Monatswechsel waren wir plötzlich bei 1,75%. Ich habe das nicht mehr aktualisiert. Stand heute waren wir bei 1,68 in den USA. Also auch da ist es so, dass anhand dieses Indikators die Inflationsrisiken im Griff sind. Sie sind aktuell noch nicht vorhanden, weil die Geldmenge nicht stark steigt. Und die Zölle sind nicht inflationswirksam auf Dauer. Sie wirken eher wie eine Steuer. Und die wird halt mal bezahlt, wie bei uns auch, die Tanksteuer, wie heißt es, CO2-Preis oder sonst irgendwas, ne? Die wird oben drauf geschlagen, aber trotzdem werden die Zinsen gesenkt.
Und wenn, dann sind Zölle auch immer nur einmalige Preiseffekte, denn dann kommt der sogenannte Basiseffekt, das ist was Mathematisches, denn die Inflation wird ja immer nur von Jahr zu Jahr gerechnet und diese Zolleffekte, die kommen einmal und dann geht es einfach auf dieser Basis weiter. Also deswegen, es ist eigentlich kein Thema.
Habt ihr schon mal gehört, dass wegen einer erhobenen Steuer keine Zinsen gesenkt wurden? Einfach mal so mitgegeben. Wenn man die Zölle mal als Steuer betrachtet, ist es spannend, dass Jerome Powell aktuell nicht die Zinsen senken will, weil er sagt, inflationär. Aber sie ist so eine Steuer, der Zoll ist eine Einnahme für den Staat. Die Mehrwertsteuer ist eine Einnahme für den Staat. Und deswegen keine Zinsen zu senken, finde ich spannend. Ich finde den Gedanken auch mal spannend, den Zoll als Steuer zu betrachten. Deswegen einfach mal so mitgegeben für euch alle. Okay, also Inflation aktuell kein großes Thema. Wir werden mit euch darüber sprechen, wenn die Geldmenge dementsprechend stark steigt. Dann sind wir die Ersten, die dann hier sitzen und sagen, aufpassen. Inflation jetzt wird spannend, was die Inflation betrifft. Aktuell sagen wir, glaube ich, seit 2 Jahren, seitdem wir diese Monatsupdate so machen, Inflation wird nicht kommen, weil die Geldmenge nicht ausgeweitet ist. Und in 2 Jahren sind wir jetzt dauerhaft bei 2,5-3% oder sowas, Tendenz fallend. Und jetzt haben wir in Europa auch noch den Vorteil, dass der Dollar so schwach wird. Da habe ich dann auch noch eine Folie mitgebracht von einem Notenbanker aus Europa. Fand ich ganz spannend. Aber was macht denn der schwächere Dollar? Ich habe letztes Mal diese Folie dabei gehabt. Die habe ich bewusst mit drin gelassen, weil ich habe letztes Mal so einen großen gelben Pfeil nach oben gemacht. Ne? Also, dass jetzt der Dollar erst nochmal schwächer wird, dann stärker wird und dann erst richtig ab. Sagt. Aufgrund des ersten halben Jahres sage ich nicht, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht nochmal kommen kann. Kurzfristig, da reden wir von kurzfristigen Momenten. Allerdings muss ich sagen, diese Bewegung im ersten Halbjahr war so stark negativ für den Dollar oder gegen den Dollar, je nachdem, wie man es sehen will, dass ich diesen Pfeil ein bisschen verändert habe, weil das ist echt sehr, sehr extrem gewesen jetzt im ersten halben Jahr. Das war eines der stärksten Dollarabwertungen der Geschichte. Das letzte Mal, wo wir so eine starke Dollarabwertung hatten, war tatsächlich der Plaza Accord damals, 1982, 83. Mhm. Da wurde das auch besprochen. Man könnte mal den Dollar anschauen, wie der dann abgesackt ist im Verhältnis zu den anderen Sachen. Jetzt haben wir den Mar-a-Lago Accord. Jetzt sackt der Dollar auch wieder so ab. Deswegen finde ich es immer spannend, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und deswegen sagen wir auch, okay, der schwächere Dollar wird wahrscheinlich bleiben. Achtung, unter Schwankungen, ne? Aber tendenziell habe ich dann später auch noch was dabei für den Euro, für den Euro-US-Dollar, was ich mir kein Mensch vorstellen kann. Und dass ich es kein Mensch vorstellen kann, finde ich so interessant und da möchte ich mit euch drüber sprechen, weil das einfach nur die Bewegung ist, die wir immer und immer wieder gesehen haben. Ja, aber was macht denn der schwächere Dollar vor allem? Er sorgt dafür, dass mehr Liquidität ins System kommt, weil der Flo hat es vorhin beschrieben. Was ist denn, wenn die Schulden im Dollar weniger wert werden? Dann kann ich in meiner eigenen Währung mich verschulden, ich kann die Zinsen senken, ich kann Konjunkturprogramme auflegen, sprich Geld ins System bringen. Und Louis Vuitton zum Beispiel, bei uns im Vorjahr auch enthalten, sind sehr, sehr stark gestiegen, 3,5-4% knapp, weil China im zweiten Halbjahr durch die Notenbank wahrscheinlich mehr Stimulus betreiben wird, also sprich mehr Geld reinbringt. Und warum? Weil der Dollar abwertet auch zum Yuan, das heißt auch China hat ein bisschen mehr Spielraum und die nutzen es auch aus, indem sie mehr Geld, mehr Stimulus reinbringen. Macht ja Deutschland mit diesem Billionenthema auch. Da kann man drüber streiten, wie sie es einsetzen. Aber Fakt ist, es ist da und andere Länder werden es uns ähnlich nachmachen. Und der Euro-US-Dollar, habe ich jetzt hier mal was mitgebracht, auch hier bitte achtet wieder auf unsere rote und gelbe Linien in den Indikatoren. Da sehen wir immer, wenn wir von unten nach oben kommen, ist der Euro zum US-Dollar sehr, sehr viel stärker geworden. Ne? Also einmal war es in den 80er, 90ern, das war so eine Berechnung, so eine Preisberechnung anhand der Vergangenheit, dann im Jahr 2000 bis 2011 und jetzt fangen wir wieder an, das so zu machen. Das heißt im Prinzip Folgendes. Wir gehen jetzt davon aus, dass der Euro-Dollar stark aufwerten wird. Und jetzt schaut euch mal bitte die nächste Folie an, weil das ist extrem relevant. Das könnte passieren, wenn die gleiche Bewegung ähnlich wiederkommen würde. Nämlich, das kann sich kein Mensch vorstellen, aber Fakt ist, mit diesem ersten Halbjahr hat der Euro zum US-Dollar einen riesengroßen Ausbruch hingelegt. Einen gewaltigen Ausbruch, das können wir uns alle nicht vorstellen, aber das ist hier in diesem Bild da, mit diesem letzten, dieser letzten Diagonalen nach unten, ein riesen Ausbruch. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einfach nur diese gelbe Linie, die nach oben geht, senkrecht, habe ich aus den 80ern in die 2000er kopiert. Gleiche Länge, alles gleich. Und jetzt wieder reinkopiert auf heute. Und das Spannende war, dass immer dann, wenn ein Euro-Dollar tief war, ganz oben war dann ein Euro-Dollar hoch, dann gab es eine Seitwärtsbewegung, Abwertung, also der Dollar wurde wieder stärker, dann ist der Euro wieder hoch, jetzt haben wir diese Seitwärtsphase wieder gehabt, nach unten mit der Abwertung und jetzt haben wir wieder den Ausbruch. Und stell euch mal Folgendes vor, wenn jetzt der Euro-Dollar plötzlich diese Bewegung unter Schwankungen und nicht von heute auf morgen, für die nächsten 5 bis 6 Jahre zum Beispiel, vollzieht, heißt es im Euro-Dollar 1,80. Dann müssen wir nach Amerika fliegen, Urlaub machen.
Die Badehose
an. Ja, aber das ist die Konsequenz daraus. Und wenn mir jemand sagt, Stefan, das kann nicht passieren, sage ich, okay, lass uns darüber sprechen. Ich kann nur aus der Vergangenheit sagen, es war schon immer wieder so, dass der Euro zum Dollar plötzlich massiv aufgewertet hat. Nicht, weil der Euro stark ist, weil der US-Dollar es will. Das ist die Voraussetzung. Der US-Dollar will es so, sprich die US-Regierung, will es so, jetzt mit dem Stablecoin implementieren, mit der Veränderung der Zahlungssystematik, Entwertung der Schulden. Je nachdem, hat man schon mal, werden wir wahrscheinlich wieder so bekommen. Ob es ein 1,80 ist oder 1,50, sei es mal dahingestellt, es ist machbar. Wer hat das denn auf dem Schirm?
Keiner.
Wir müssen mal drüber sprechen. Das wiederum kommt auch zum nächsten Thema dann mit Gold, Silber. Unterstützt den kompletten Bullenmarkt, den wir immer wieder schon ansprechen, für die beiden Edelmetalle, weil sie in Dollar gequotet sind. Gold steigt nicht, der Dollar fällt. Das ist die Aussage dazu. Und das Lustige ist, der Will Roth, ein EZB-Mitglied, Gesundheit, der hat sich vor kurzem beschwert, Gesundheit, dass die Inflation fällt. Ich wiederhole es nochmal. Der Notenbanker hat sich beschwert, dass die Inflation fällt, weil der Euro zu stark steigt im Verhältnis zum Dollar. Das heißt für uns übersetzt mehr Liquidität. Gleichzeitig heißt es aber auch, sie wollen jeden einzelnen Euro dauerhaft entwerten.
Klar.
Weil die Inflation ihm zu langsam steigt. Bedeutet also auch, sie wollen die Schulden entwerten. Sie wollen aber auch die ganzen Spareinlagen von uns entwerten. Das ist die Aussage dahinter, weil der Euro zu wenig Inflation hat.
Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwer zu greifen, dieses Währungsthema, aber versucht es euch einfach mal folgendermaßen vorzustellen. Stellt dir einfach mal vor, du bist massiv verschuldet und hast die Möglichkeit, dass deine Schulden einfach weniger wert werden. Würdest du es tun, ja oder nein?
Ich habe
ganz einfache Frage.
Ich habe damals ein paar Schulden aufgenommen tatsächlich, um auch etwas zu kaufen, was davon profitiert.
Klar.
Gold.
Gold.
Vor ein paar Jahren.
Immobilien, Aktien, Kryptowährungen. Genau. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Weil das ist das Geldsystem. Unser Euro stirbt in der Kaufkraft. Das wissen wir aber alle. Der Dollar auch, der Franken auch, also der Schweizer Franken, aber weniger, aber er stirbt trotzdem. Das heißt, am Ende des Tages, ihr müsst euch das mal so vorstellen, die EZB-Notenbanker beschweren sich mittlerweile, dass das Geld zu langsam entwertet wird. Das ist die Übersetzung aus diesem Satz.
Aber wärst du so verschuldet wie die, würdest du dich auch beschweren, Stefan? Ja.
Aber die Konsequenz ist, nehmt es bitte mal mit für euch, was das eigentlich heißt. Ja, der Flo hat es schon mal kurz angesprochen, ich habe es hier nochmal dabei. Der schwache Dollar hat eine, oder der schwache Euro, na doch, der schwache Dollar, Entschuldigung, der schwache Dollar hat eine große Auswirkung und zwar hatte die Auswirkung, dass für uns Euroanleger der MSCI World zum Beispiel ist jetzt hier oder der Nasdaq oder der S&P, je nachdem, auf Euro-Basis immer noch im Negativen ist, müssten circa -5% sein, vielleicht sind es jetzt -3%, okay? Der Punkt ist der, für all diejenigen, die in den Nasdaq-ETF oder S&P-ETF oder sowas haben, seit Jahresbeginn, sind im Negativen. Und beim Nasdaq ist genau das Gleiche, da sind die zwei Folien dazu und beim S&P mit den Minuszahlen rechts. Das heißt, am Ende des Tages, der Euro oder der schwache Dollar ist ein Segen, langfristig. Kurzfristig tut's weh, aber...
Und da will ich trotzdem noch mal kurz eins sagen, weil wir wirklich stolz drauf sind. S&P, Nasdaq, MSCI, ganz viele Indizes, alle auf Jahressicht im Minus, unser Fonds im Plus, und zwar zweistellig. Das ist eine Aussage. Darf man mal sagen, oder?
Da sind wir stolz drauf.
Ja. Sind wir stolz drauf.
Das heißt, wenn wir deswegen jetzt aufhören, wir machen weiter. Ja. Also, das muss man auch dazu sagen. Aber einfach nochmal hier für euch mitgegeben, dass ihr das da auch seht. So, Risikoanleihen. Wie bemessen wir Risiko? Wir bemessen dort Risiko, wo der Schwächste ist. Und der Schwächste ist der Junkbond-Anleihen, also Schrottanleihen. Das sind Unternehmen mit schlechterer Bonität, die sind schlechter aufgestellt. Und im Prinzip ist es so wie so ein Dominoeffekt, ne? Der Schwächste fällt um, der nimmt den nächsten mit und so weiter, bis dann irgendwann die Starken mal wackeln, ja. Aber solange diese Schrottanleihen, also die Unternehmen von schlechter Bonität, nicht wanken, und das tun sie nicht, ist der Aktienmarkt in Summe ruhig. Und das Schönste ist immer, da gibt's dann eine schöne Geschichte, das zeige ich euch gleich auch mit dem sogenannten Spread. Das ist der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Unternehmen bei der Kreditvergabe. Das gute Unternehmen zahlt Zinsen von 2%, das schlechte Unternehmen zahlt Zinsen von 6%, der Unterschied ist 4. Das ist der Spread. Ne? Und da gibt es eine schöne Geschichte, 5 Fondsmanager hocken zusammen, 4 Fondsmanager diskutieren die ganze Zeit, was alles passieren können, wie sie sich absichern, was alles in der Welt los ist, und die 4 regen sich auf, weil der eine nichts sagt. Und der eine sagt dann, beschweren sich diese 4 bei diesem einen und sagen, warum sagst denn du nichts, hab doch mal eine Idee, es könnte ja morgen was passieren. Dann fragt er nur eine Frage. Die Frage war, wo ist der Spread? Mhm. Da haben sie gesagt, bei 2 oder 3%. Dann hat er seine Gabel und sein Messer genommen und hat weitergegessen. Die Aussage dahinter ist, wenn der Anleihemarkt das Risiko aktuell nicht hat, macht er sich keine Gedanken über Absicherungen. Und hier sehen wir auch hier nochmal diesen ETF dazu. Und da ist es im Prinzip so, die lila Phasen, die gekästelten Phasen, die ich da drin habe, das war das, wo der Spread anstieg, also der ETF gefallen ist. Und da seht ihr ganz klar, in diesen Phasen war es schwierig für den Aktienmarkt. Und ihr seht aber auch in den Phasen, wo es nicht in dem Feld von mir ist, da war es in Summe positiv für den Aktienmarkt. Und das sehen wir auch hier. Und letztens haben wir, das war die Folie vom letzten Mal, Ende Mitte Mai, sowas, ne, war das. Mhm. Da haben wir gesagt, aufpassen, wenn der Markt jetzt steigt, muss eines passieren, der Spread muss fallen, also der Unterschied muss weiter fallen. Und wir sehen in lila den Aktienmarkt und in weiß diesen Unterschiedszins zwischen den 2- und 6-prozentigen zum Beispiel. Und da habe ich den grünen Pfeil nach unten gemacht. Das muss passieren, das ist die Folie von heute. Genau das ist passiert. Das heißt, das Risiko des Anleihemarkts ist zurückgegangen. Der Markt ist weiter gestiegen, hat in den USA neue Allzeithochs gemacht. Und das ist für uns ein Risikomesswerkzeug, ab wann wirklich großes Risiko entstehen könnte am Markt. Und es war vor 2000 so, das war vor 2008 so, vor 16, vor 22. Genau. Also, das haben wir im Blick. Gut. Und jetzt passiert was Historisches und da möchte ich euch jetzt mal darauf hinleiten. Keiner spricht drüber, deswegen lasst uns bitte gemeinsam drüber sprechen. Wir haben schon mehrmals über Edelmetalle gesprochen. Ich fange jetzt mal hiermit an mit dem Goldinflationsbereinigt. Das ist eine Folie, die ich immer wieder mal dabei habe. Und da möchte ich noch mal eines betonen. Das haben wir zum Jahreswechsel auch gesagt. Aufpassen, Gold nach Abzug von Inflation bricht das erste Mal nach 44 Jahren nach oben aus. Das ist extrem positiv für Gold. Was hat Gold in dem Jahr bis dato gemacht? Es ist stark gestiegen. Geht's weiter? Ja.
Ganz unbedingt.
Dann aber habe ich mal diese Folie schon mal dabei gehabt, habe sie jetzt aktualisiert. Lila ist Silber. Das andere ist der inflationsbereinigte Goldpreis. Das ist das hier wieder. Ja. Und lila ist Silber. Das hier ist ein Chart über 50 Jahre. Und ihr seht hier, dass Silber nur eines macht. Es bildet fast 1:1 die Bewegung des Goldpreises nach Inflation ab. So. Das bedeutet, da Gold ausgebrochen ist letztes Jahr, was wird denn Silber jetzt machen? Und das ist das, was gerade passiert ist. Zum 30.06. ist was Historisches passiert, was noch nie da war. Der Silberpreis ist in Dollar zum Halbjahresschlusskurs vom 30.06. bei 36 Dollar paar zerquetschte geendet. Das gab's noch nie, seitdem es den Silberpreis in Dollar gibt. Noch nie. Wir hören immer wieder 50 Dollar, das war die Grenze oben, ja. Aber wichtig ist, der Ausbruch an gewissen Marken. Und wir haben hier den Halbjahresschlusskurs, der auf historischen Höchstständen war. Und ich gehe jetzt nochmal kurz zwei Folien zurück. Das war Gold, inflationsbereinigt. Der Ausbruch hat stattgefunden. Was wird dann Silber jetzt machen? Und ich weiß noch, beim letzten Mal, da saßen wir beide da. Ich habe gesagt, Silber 60, Flo 80, 90. So,
der Punkt ich immer ist, ein bisschen mehr an der Realität benutzt. Ja.
Der Punkt ist der, egal wer von uns beiden jetzt hier in Anführungsstrichen Recht hat, es geht nicht ums Recht haben.
Ein bisschen schon.
Zwischen uns zwei. Silber wird ausbrechen. Ja. Das ist die Aussage und das ist historisch, was wir hier haben. Und ich bitte euch, nehmt diese Folie einfach mal für euch mit, kommt mit uns ins Gespräch, wir reden drüber.
Und kauft unseren Silberfonds. Also sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, ja, aber ich will eigentlich die ganze Zeit Werbung machen, das nervt mich selbst, aber ich kann es halt anders sagen.
Wenn Silber nach 46 Jahren ausbricht, dann kommt was auf uns zu. Ich freue mich drauf, weil das ist das, was wir auch schon bei uns intern immer und immer wieder angedeutet haben und wir haben teilweise wirklich bluten müssen, weil manche Minen halt noch nicht gezuckt haben, also Silberminen manche. Aber es fängt jetzt auch an, dazu habe ich auch Charts dann später dabei. Die Sache ist nur, fragt euch mal, habt ihr das irgendwo gehört? Ich selbst nicht. Ich finde es nur spannend, dass es jetzt passiert ist und nehmt es bitte mit. Der nächste Index, das ist ein anderer Index, der ist aus 70% Gold und 30% Silber zusammengebaut. Was passiert denn hier gerade? Auch der ist ausgebrochen, ins Positive. Der läuft auch nach oben raus. Warum? Weil der Dollar abwertet massiv. Das ist doch der Punkt. Dann habe ich letztes Mal die Folie dabei gehabt. Was hat sich denn seit März, das weiß ich noch ganz genau, das war kurz vor meinem Geburtstag, ist es passiert, da hat das Gold zur S&P 500 Ratio positiv gekreuzt. Also das heißt einfach nur, wie viel Unzen Gold brauche ich, um einen S&P 500 zu kaufen. Und immer dann, wenn das passiert ist, diese Kreuzung, war es extrem positiv für Gold. Das heißt, Gold war einfach stärker als der S&P 500. Das heißt nicht, dass der S&P 500 schwach ist, aber Gold ist stärker. Und hier ist es dann, jetzt nochmal für euch aktuell, dieses Verhältnis hatten wir dreimal. Wir hatten einmal einen Fehlversuch in Corona, also in diesem 2020-Jahr. Ne? Aber wenn ich die anderen drei Striche jetzt nehme, das erste war in den 70er Jahren, da ist der Goldpreis von 35 auf 800 gestiegen. Beim zweiten war es von im Jahr 2000 oder 90 sowas in dem Dreh, da ist der Goldpreis von 200 auf 2000 gestiegen. Und jetzt ist es ausgebrochen bei 3000. Ausgebrochen bei 3000. Und wir hocken dann da und sagen immer wieder 10.000, 12.000, 15.000 Dollar pro Unze. Das ist für uns realistisch in diesem großen Bullenmarkt für Edelmetalle. Auch hier unsere Indikatoren. Ich habe die Ratios dabei. Bitte auch hier schaut unten auf die roten und gelben Linien. Ihr seht hier einen Halbjahreschart. Ne? Also jede Kerze ist hier ein halbes Jahr. Kaufsignal in den 70ern, Kaufsignal 2000 und jetzt kommt wieder ein Kaufsignal. Wir sind kurz davor. Beim Dow Jones haben wir es schon. Da ist es schon passiert. Das heißt auch hier 70er, 2000 und heute. Auch da extrem positiv für Edelmetall. Letztes Mal habe ich die Folie dabei gehabt zum Silber, zum S&P, mit der Frage, was steht nun bald an? Da habe ich gesagt, aufpassen, Kreuzung kommt wahrscheinlich bald. Silber zu S&P 500 Ratio ist genau das Gleiche, nur dass du halt nicht mit Goldunzen misst, sondern mit Silberunzen. Was ist jetzt passiert? Der Schnittpunkt ist da. Das war zuletzt 2001. Vorher war es 1972, 73, 74 sowas. Silber einmal von 2 auf 50, einmal von 5 auf 50 und jetzt ist die Kreuzung passiert bei 36.
Ja, Mathe kann so leicht sein dann, ne? Also was erwartest du da jetzt? Also,
habe ich dabei.
Okay, sorry.
Alles gut. Hier.
Okay, alles klar. Was geht dann? Was bedeutet das?
Ja, genau. Ich habe einfach nur die Anstiege mal nach oben projiziert. Gleiche Anstiege in die Zukunft. Einmal waren es die genannten Zahlen schon. Was erwarte ich jetzt? Silberpreise, 250, 300 Dollar, kein Problem.
Ja, wir haben im ersten Zyklus eine Verzwanzigfachung, dann eine Verzehnfachung und jetzt erwartest du eine
Verzehnfachung. Ja. Sowas in dem Dreh. So.
Und dann sind wir aber bei 260 Dollar
pro Unze.
Pro Feinunze Silber. Ganz einfach.
Und das Traurige ist, die Zahlen erschrecken einen, aber das ist nur eine Verachtfachung. Ich sage bewusst nur. Damals war es eine Verzehnfachung, da wurde schulterzuckend hingenommen. Damals war es eine Verzwanzigfachung. Aber das sind die Zahlen.
Verzwanzigfachen wird es sich wahrscheinlich nicht.
Nein, aber ich will bloß sagen, die Zahlen damals von 5 auf 50 oder von 20, von 2 auf 50, naja, aber von 36 auf 250, das klingt so viel, weil 250. Ja. Aber es ist tatsächlich ein kleinerer Anstieg als vorher. Aber das sind die realistischen Zahlen und die werfen wir bei uns schon intern immer wieder rum dazu auch. Und das wird wahrscheinlich kommen. Das ist der Zyklus, in dem wir da eingetreten sind. Der kann in den nächsten 4-5 Jahre erledigt sein. Also dass Silber dann da oben ist.
Und vielleicht auch da nochmal kurz dazu, weil wir sind jetzt halt keine Spinner oder so. Ja, Silber und Gold haben auch immer wieder schlechte Phasen. Mhm. Ja, das muss man auch sagen und auch klar betonen. Aber die sind jetzt hinter uns. Das ist, alle Zeichen stehen auf grün.
Und die schlechten Zeichen seht ihr ja in dem Bild. Ja. Von 82 bis 2012. Furchtbar. Katastrophe.
Kannst du nicht gebrauchen.
Nein. Und die Phase von 2011 bis 2020 auch Katastrophe. Aber es gibt Zyklen, in denen sind dann die Edelmetalle extrem stark. Und da sind wir jetzt aktuell drin. Und jeder, der dann sagt, naja, Silber bei 36, Stefan, ist doch schon teuer? Nein, ist es nicht. Silber zur Geldmenge habe ich hier dabei, Geldmenge in den USA. Und da seht ihr mal, wie weit wir jetzt aktuell nach unten sind im Verhältnis zur Ausweitung der Geldmenge. Diese Spitze in der Mitte, das war 2011. Das heißt, nur wenn wir da hochkommen wieder, sind wir schon bei fast 200 Dollar. Das andere passt gar nicht mehr rein. Das war damals in den 80ern. Das habe ich jetzt nicht reinbekommen. Also es wird zu weit, wäre dann zu klein geworden. Was ich damit einfach sagen möchte, ist, Silber ist im Verhältnis zur Geldmenge, der Ausweitung der Geldmenge, Liquidität aktuell ein Schnäppchen. Deswegen sind wir bei 250 Dollar. Wahrscheinlich an der Spitze oben vom Jahr 2011 ungefähr. Also, nehmt das bitte mit. Das ist historisch, was da gerade passiert. Und lasst uns gemeinsam davon drüber sprechen. Aber nicht nur sprechen, sondern lasst uns gemeinsam auch profitieren. Unser Fonds, Ausbildung, je nachdem, wie ihr wollt, nehmt bitte Kontakt mit uns auf. Ja, wo sehen wir die Indizes? Da haben wir ein paar Sachen dabei noch. Einmal nimmt die Marktbreite zu im Nasdaq. Das ist wichtig. Denn immer dann, wenn die Marktbreite zunimmt, also wie viele Aktien machen mehr neue Hochs als Tiefs, dann ist es was Positives für den Nasdaq und das hatten wir hier ein paar Mal. Und immer dann, wenn es passiert ist, hatten wir ein Jahr später mit einer 83-prozentigen Wahrscheinlichkeit ganz rechts einen Anstieg von ungefähr 18% im Schnitt. Das war jetzt letzte Woche oder diese Woche, wo das rauskam, diese Untersuchung. Der nächste Punkt ist, zyklische Industrien tragen. Wer hätte das gedacht? Plötzlich drehen die Zykliker auf von unten nach oben und das ist deswegen, weil Liquidität kommt, Renditen fallen oder Zinsen werden gesenkt, Dollarabwertung. Und jetzt wird es bald so sein, dass dann dementsprechend die Einkaufsmanager-Indizes in den USA im verarbeitenden Gewerbe jetzt bald wieder über 50 stehen. Die Folie habe ich jetzt heute nicht dabei, aber die hatten wir die letzten Male immer dabei, weil wir damit gezeigt haben, was es auch für Bitcoin ausmachen kann, der, glaube ich, gerade ausgebrochen ist, nach oben nochmal raus. Die Sache ist die, die Zykliker tragen. Das ist der Punkt. Und immer wenn das auch passiert ist, hatten wir in 80% der Fälle einfach extrem positive Jahre. Das waren die grünen Pfeile. Wir hatten mal rote Pfeile, das waren in den 40ern, ne, 36 bis 40.
Bitcoin bei 113.600 Dollar, jetzt gerade im Moment. Amen.
Zu den Nachbarjahren nochmal. Wir sind hier im Zyklus anhand der Liquidität. Jedes Monat hat uns, also Juni, Juli, da sind wir gerade drin, gehen in den August über. Also es ist spannend, das hat der Herr Wellenreiter in seinem Jahresausblick mal dabei gehabt, da habe ich mal kopiert mit reingenommen, was einfach interessant ist, weil es im Nachwahljahr seit 1897, die tendenziell auch positiv sind. Tja, und dann kommt ab und zu mal so ein Indikator wie der Leading Economic Indicator. Also der für die Frühindikatoren, ab wann tendenziell Rezessionen angezeigt werden. Ich habe hier bewusst mal drei rote Kringel rein. Weil jedes Mal, als der Leading Economic Indicator bei diesen drei roten Kringeln noch im Positiven war, wisst ihr, was dann da passiert ist? Die Risikoanleihen, die wir vorhin besprochen haben, ganz kurz, die haben vorher schon gekreuzt. Das bedeutet also, die Risikoanleihen haben vorher schon gesagt, Obacht, da kommt was. Tja, aber der Aktienmarkt ist dann in der Phase schlecht gelesen oder seitwärts gewesen. Jetzt war es gerade so, der Leading Economic Indicator ist gerade negativ gegangen, aber die Risikoanleihen laufen hoch. Das bedeutet jetzt, der Aktienmarkt nimmt vorweg, dass das hier, die Leading Economic Indicators, also die Frühindikatoren, die Auftragseingänge und all diese Sachen, bald ins Positive drehen und der Aktienmarkt bepreist das jetzt schon wieder ein, unserer Meinung nach, wegen der Lockerung des US-Dollars, wegen der Lockerung der Geldmenge und wegen der dementsprechend der Lockerung der Finanzkonditionen. Also wie leicht bekommst du Kredite, das ist die Frage dazu. Deswegen gehen wir im nächsten Mal davon aus, Juni, Juli werden hier wahrscheinlich wieder im Positiven sein. Deswegen,
wir sind Juni, Juli.
Ja, aber das ist jetzt noch der Mai-Report okay. Und da kommt jetzt dann vom Juni noch raus. Okay. Ne? Die Sache ist dieses Negativgetriebe kurz den Zöllen, aber die Aussage ist, wenn ihr das seht, bekommt jetzt deswegen nicht irgendwelche
Schweißausbrüche,
Ängste oder so. Es ist ein normaler Zyklus und der ist aktuell positiv wegen der Geldmenge. Dann habe ich die Folie vom letzten Mal, S&P 500, haben wir gesagt, aufpassen. Der hat es genau getestet, das waren die Zölle im April. Wir sehen das Ziel weiterhin positiv. Was ist passiert? Genau das ist passiert. Und jetzt ist der S&P 500 nach Abzug von Inflation, das seht ihr oben, auf neue Hochs raus. Das heißt, ausgebrochen. Wir haben damals schon gesagt, 7.500 Punkte, sagen wir schon seit einem Jahr ungefähr, ist für uns realistisch. Mal schauen, wie es jetzt dann weitergeht. Aktuell sind wir jetzt auf dem Weg nach oben. Das passt. Der S&P 500 hat auch hier im Halbjahreschart, ne, also eine Kerze ist hier ein halbes Jahr, ein neues Hoch gemacht, ist ausgebrochen und neue Allzeithochs führen meistens zu neuen Allzeithochs. Ist tatsächlich so. Deswegen auch hier S&P 500 zum Halbjahr Ausbruch, positiv. Aber, wenn dieses Wörtchen aber nicht wäre, ab und an, es kommen mal Korrekturen. Das ist aber nichts Schlimmes. Und Korrekturen meinen wir 5, 6, 7%. So ungefähr, auch könnte es sein. Bei der 10, das müssen wir mal drüber diskutieren, weil da gibt es auch wieder Statistiken drüber, die zeigen, wenn der Aktienmarkt in einem Jahr 20% mal gefallen war, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit über 150 Jahre gesehen, dass dann eine 10% Korrektur nochmal kommt im gleichen Jahr? Einmal war das der Fall. Das war 2020. Da hat man kurz Einbruch Corona, hoch und im September sind wir über 10% runter und dann raus. Sollte das ähnlich sein, okay, aber wir hatten es bis dato erst einmal in über 150 Jahren, dass 10% nochmal Korrektur kam nach so einem großen Rückgang. Mal schauen, aber das ist die Statistik. Nasdaq 100, genau das gleiche, auch Ausbruch, neue Allzeithochs, Halbjahreschart, passt, läuft. Warum? Wegen der Liquidität, habe ich gleich auch nochmal dabei. Wir bleiben dabei, Nasdaq ungefähr 27.000, 28.000 Punkte nach oben anhand dieser logarithmischen Bilder, durchaus machbar. Und vor allem ist es ja auch so, diese Unternehmen wie jetzt Google, Amazon, Apple, Meta und so weiter, die haben jetzt den nächsten Quartalsberichtssaison. Wenn der Dollar so schwach wurde, ist das für die toll in der Berichtssaison. Warum? Wir alle kaufen hier bei Amazon ein, Prime, sonst irgendwas. Ne? Die nehmen Euros ein, tauschen es in Dollar und bekommen dafür mehr Dollar zurück. So, das heißt auch dann höhere Gewinne in Dollar, höhere Bewertung. Das ist die Konsequenz daraus. Hier für euch Nasdaq und Liquidität in Gelb. Man sieht einen leichten Gleichlauf, oder? Also das heißt auch hier, die Liquidität steigt, der Nasdaq steigt, Liquidität fällt, Nasdaq fällt. Und aktuell sind wir weiter am Steigen in dieser Liquidität und von daher sind wir in Summe positiv, auch wenn Schwankungen kommen werden. Eurostox haben wir letztes Mal dabei gehabt, also Europa, lass uns mal danach hinschauen, habe ich gesagt, aufpassen, oder haben wir gesagt, aufpassen. Das Potenzial besteht für den höchsten Quartalsschluss der Geschichte. Das war das vom letzten Mal. Fakt ist, wir haben den höchsten Halbjahresschluss der Geschichte hingelegt. Spricht man auch nicht drüber. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn das nach oben weiterlaufen sollte, das wird jetzt getestet, nach 25 Jahren einen Ausbruch. Das ist traurig für Europa, dass es 25 Jahre gebraucht hat. Aber es wird dann der Ausbruch stattfinden. Hier sehen wir es. Und übrigens, Eurostox, da ganz kurz Banken. Ne? Der Eurostox besteht ja zu überwiegendem Teil aus Finanztiteln. Und ich bin vor kurzem selbst erschrocken. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Weißt du, wie viel die Deutsche Bank seit dem Corona-Tief an Wert gewonnen hat?
Ja, doch, die hat sich, glaube ich, entweder verdreifacht oder vervierfacht?
Sieben.
Versiebenfacht sogar?
Siebenfacht.
Ja. Doch, das, ja.
Was ich damit sagen will, ist, es wird viel über Banken auch geschimpft, zu Recht, aber der Aktienkurs hat sich versiebenfacht. Mhm. Commerzbank ähnlich. Ich bin selbst erschrocken. Aber im Prinzip ist das die Aussage, der Markt hat recht. Nicht irgendwas, sondern der Markt hat recht. Und das ist halt auch was wir mitnehmen dürfen. Eurostoxx Inflationsbereinigt hat Potenzial noch nach oben. Der bricht jetzt auch gerade aus. Das sind ungefähr 20%, wenn ich es richtig lesen kann. Noch ungefähr 20% müssten es sein. Das passt soweit. Bitcoin. Wir haben gerade darüber gesprochen. Er ist gerade ausgebrochen. Warum? Er ist zum Halbjahr ausgebrochen bei positiver Liquidität. Das heißt, auch hier sehen wir für Krypto wegen der Liquidität weiterhin steigende Kurse. Und Krypto ist nicht mehr nur irgendwas kaufen und verkaufen mit Gewinn, sondern Krypto ist jetzt da, um zu bleiben. Es wird als Zahlungssystem abgewickelt. Es wird als Wertaufbewahrungsmittel gesehen. Es wird als Technologie für Blockchain dann später gesehen. Alles ist da. Und wisst ihr, wer damit dran verdient?
Wir haben vorhin
auch BlackRock. Und BlackRock ist die Wall Street, weil BlackRock hat welche Beteiligung mit gemeinsam gemacht? Mit
Coinbase.
Coinbase. Genau. Ja, und hier. Ja.
Auch Circle und andere, ne?
Auch Circle gehört dann zu Coinbase, Coinbase wiederum BlackRock. Also, ja. Spannend. Fiserv natürlich auch, wird auch profitieren. Auch hier nochmal Bitcoin und Liquidität übereinander gelegt. Der Bitcoin-Ausbruch, den wir da jetzt gesehen haben, das ist nicht die aktuelle Folie, ne? Aber das ist die logische Konsequenz, dass das gerade passiert, wegen der Liquidität hinten dran. Hier habe ich mal was Schönes dabei für euch. In Gelb die Liquidität und in dem unterliegenden Chart das Gold zu Bit oder Bitcoin zu Gold-Ratio. Also wie viele Unzen Gold brauche ich, um einen Bitcoin zu kaufen? Das sagt er bei 33. Schaut euch mal diese Linie an. Also man könnte fast überspitzt sagen, das Ratio ist die Liquidität. Oder die Liquidität bildet das Ratio ab. Finde ich spannend. Nifang Big Tech ist ausgebrochen, läuft auch nach oben. Also Amazon, Meta und so weiter. Rohstoffe. Da hatten wir jetzt vor kurzem das Thema mit dem Iran, wo der Ölpreis am Wochenende 7-10% irgendwie sowas zugewonnen hat. Dann gleich wieder am Montag abverkauft wurde um 8%. Das heißt, wir hatten 20% Bewegungen an einem Tag. Nichtsdestotrotz machen sie sich aktuell auf. Dieser Index, den wir hier anschauen, der besteht zum Großteil aus Öl. Aber wir erleben gerade Kupfer wegen Zölle von Trump. Wir erleben Gold, wir erleben Silber, wir erleben Platin. Viele Rohstoffe machen sich auf den Weg. Und wenn der Dollar so stark abschwächt, wie wir es annehmen, kann es auch noch, wird es wahrscheinlich auch noch Öl betreffen in einer gewissen Art und Weise. Wie? Das wird sich noch zeigen. Trump will das nicht. Mal gucken, was passieren wird. Fakt ist, die Rohstoffe machen sich auf den Weg. Warum? Nicht, weil ich das sage, sondern weil unsere Indikatoren das auch sagen. Auch hier wieder die gelbe und die rote Linie für euch, dass ihr das dann mitseht. Das heißt, wir sind auch hier im Rohstoffsektor. Gold, Silber, Platin, teilweise auch Öl. Chancen. Wenn wir schon beim Thema Rohstoff sind, auch hier Goldminen aktuell. Das ist das, was ich jetzt vorhin angesprochen habe. Jetzt gehen die Minen langsam los. Denn hier haben wir das Goldminen zum S&P 500 Ratio zweimal gekreuzt, einmal kurz ein Fehlsignal 2020, einmal im Jahr 2002 gekreuzt und jetzt wieder gekreuzt. Und hier sehen wir einfach nur, dass diese Minen stärker performt haben als der S&P und wir gehen davon aus, dass das jetzt auch wieder passieren wird. Oh, der Akku stand ist niedrig, was ist jetzt da los? Hast du mal irgendwie Ladegerät?
Ja, ich hole mal ein Ladegerät, ja.
Entschuldigung. Und das Goldminen zu Gold und das Gold-Silber-Ratio bricht auch nach unten weg. Das heißt, Gold-Silber-Ratio fällt nach unten und dementsprechend haben wir auch hier dann das Gold zu Gold-Minen-Ratio, was auch noch unten wegbricht. Das heißt, fallendes Silber-Ratio ist positiv für Minen. Das mit dem Akku wundert mich jetzt, weil der war die ganze Zeit angesteckt. Flo, hol mal bitte schnell eins. Danke. Jetzt bin ich mit euch allein, ist auch spannend. Silberminen, das ist der Index dafür, der SIL, das ist ein ETF dazu. Die machen sich auf den Weg nach oben. Das passt. Positiv. Auch hier haben wir den höchsten Halbjahresschlusskurs der Geschichte hingelegt. Das seht ihr in der letzten fetten grünen Kerze. Dementsprechend haben wir hier auch positive Vorzeichen. Und ich habe unten mal in grün noch den grünen dicken Balken markiert. Das ist das Volumen, was da aktuell reingeht. Und das ist schon richtig, richtig extrem. Und deswegen sagen wir auch aufgrund des hohen Volumens, ist ein hohes Interesse dran, dass das dann auch weiterläuft und dass die Silberminen auch das Potenzial haben, vieles, vieles noch aufzuholen, was sie bis dato
nicht gemacht haben. Herr Berner, könnte es tropft, es kommen sogar Ergüsse aus der Klimaanlage.
Aber was wir auch besprechen dürfen, ist, nachdem wir die ganzen Indizes besprochen haben, der Ausbruch da ist, wie ist denn momentan die Stimmung? Und die Stimmung, muss man ganz klar sagen, muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem Aktienmarkt und dem Kryptomarkt, wobei der Kryptomarkt wahrscheinlich in der Stimmung jetzt auch nach oben geht. Und zwar, am Aktienmarkt haben wir jetzt mittlerweile wieder eine sehr, sehr gierige Stimmung. Die kann noch weitergehen, aber deswegen sagen wir, normalerweise ist eine Korrektur am Aktienmarkt durchaus jetzt mal realistisch und gut. Das sind diese 5, 6, 7%, um dann dementsprechend auch ein Stück weit die Leute wieder negativer zu stimmen, ne, für das Ganze. Und dann sollte das auch wieder positiv weitergehen. Da hinten nochmal, glaube ich, Sticker. Ne? Ihr seht, wir sind live und ist eigentlich ein Armutszeugnis für den Akku, weil ich habe hier nichts geändert. Danke. Passt. Ich habe nichts geändert, aber jetzt macht er auf einmal schlapp. Gut.
Alles gut.
Hat man vorher auch nicht, jetzt macht er mal schlapp. Spannend. Müssen wir gleich mal schauen, was da los ist mit dem Akku. Das Sentiment ist aber das nächste für Krypto. Da sind wir jetzt neutral gewesen. Mal schauen, wie es morgen aussieht. Tendenziell sind wir aber dann noch neutral. Mit dem Ausbruch könnte es sein, dass wir hier auch in die Gierphase übergehen, aber ist okay. Und auch hier sehen wir aktuell im Sentiment noch, was passiert mit den Großen und den Kleinen, also den Profis und den Privaten. Die Privaten in Rot sind aktuell oben am Rand als Käufer. Die Institutionellen, die Großen, das große Geld ist eher nicht am aktiven Kaufen. Sie verkaufen auch nicht in Summe, sondern sie halten halt die Positionen. Deswegen sind sie soweit blau unten. Also das heißt, auch hier Private kaufen, die Großen aktuell kaufen nicht. Wann haben die Großen gekauft? Das seht ihr hier ganz oben in der Spitze im April. Da wurde voll gesaugt.
Haben übrigens auch wir viel gekauft.
Haben auch wir gekauft, haben auch drüber gesprochen mehrmals, ob es jetzt am Kapitaltag war oder jetzt danach in einem Webinar nochmal extra. Also
aber immer, viele von euch haben es auch nachgemacht, deswegen genau. Bin ich echt dankbar dafür.
Genau, also, genau.
Habt ihr gut gemacht.
Ja. Auch wenn es anstrengend war in der auch Phase.
Für alle.
Für alle, ja.
Ist nicht schön, wenn du über 20% Minus nachdenken musst. Ja? Das macht keinen Spaß.
Und dann kommt der Dollar-Euro-Effekt auch noch dazu.
Ja.
Weil das ist ja alles. Also der Dollar ist gefallen und das Depot ist gefallen. Das war doppelt. Das war anstrengend. Aber gut. Auch hier Sentiment aktuell etwas bullischer. 45% Bullen, 30% Bären. Das ist das von letzter Woche noch. Heute hat es sich ein bisschen mehr ausbalanciert, dass wieder mehr Bären da sind als Bullen. Also, dass wieder etwas mehr Bären da sind, etwas weniger Bullen. Aber ist es noch nicht so schlimm. Auch hier tendenziell positiv. So, Fazit. Also, die Renditen fallen weiterhin wie beschrieben, wenn auch zögerlich. Die Inflation ist noch nicht das Problem. Die Leading Economic Indicators, die Frühindikatoren, müssen wir weiterhin genau beobachten, wegen vermeintlicher Rezessionsrisiken, aber wir sagen eher nicht. Arbeitslosenquote ging nach unten, Risikoanleihen zeigen positive Kreuzung, das passt, muss ich weiterhin beweisen. Der Risikospread, der Unterschied zwischen der zwei, also zwischen dem guten und dem schlechten Schuldner, der ging nach unten, das ist gut bei steigenden Märkten, passt. Silber schließt auf historischen Hochs. Ratio zu Gold und S&P kreuzt positiv für Gold, ebenso für Silber. Gleiches gilt für Minen. Aktienmärkte, wie gedacht, stark angestiegen. Aber nochmal, es könnte sein, dass mal ein bisschen Korrekturbedarf steht, aber das ist eher klein zu sehen. Also wenn die Korrektur kommt, dann eher kleiner.
Und übrigens in dieser Korrekturphase macht es auch sehr viel Sinn, seine Aktien zu vermieten, Gold zu vermieten, Bitcoin zu vermieten. Und auch hier nochmal der Hinweis, wenn du das heute noch nicht drauf hast, bitte melde dich bei uns. Es gehört wirklich mit zum Standardrepertoire inzwischen und du musst es drauf haben, denn das macht einen ganz großen Unterschied langfristig in der Rendite. Wenn du einfach in Phasen, wo es mal zurückgeht, was auch normal ist, was gesund ist, deine Aktien vermietest, macht langfristig einen ganz großen Unterschied.
Ja. Bitcoin bricht jetzt live tatsächlich auch zu neuen Hochs aus. Ist gut. Aktienmärkte ebenso. Überall Ausbrüche. Überall. Nach dem ersten halben Jahr. Der Dollar, Flo hat es vorhin beschrieben, ist das größte Konjunkturprogramm, was wir aktuell erleben. Eurostox 50 hat das Potenzial für den höchsten Quartalsschluss der Geschichte oder den Halbjahresschluss, wer darüber gesprochen. Viele Indikatoren sind für die nächsten 12 Monate immer noch bullisch, auch wenn wir teuer sind. Ja, aber sie sind immer noch bullisch. Sentiment wird da kurzfristig ein Stück weit zu positiv oder positiv. Ne? Profis haben sich im Tief vollgesaugt, Private kaufen nun verstärkt auch wieder zu, auch wenn sie, so wie alle, im Tief auch viel gekauft haben.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.